Willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. Ich bin Mandy Schielke vom Audiokollektiv.
Und ich bin Simon Ilse von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Simon ist uns aus dem Büro der Stiftung in Wien zugeschaltet. Das Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung wurde im November 2019 gegründet und vereinigt momentan 40 junge grüne ExpertInnen der Außen- und Sicherheitspolitik. Neben regelmäßigen Treffen, bei denen die Forumsmitglieder mit grünen Mitgliedern des Bundestages über aktuelle Themen der deutschen Sicherheitspolitik diskutieren, wurden bereits 11 Impulspapiere veröffentlicht, in denen die AutorInnen konkrete Politikempfehlungen für die Partei Bündnis 90 Die Grünen, aber auch für die deutsche Außenpolitik insgesamt abgeben.
Zu Gast im Podcast heute Florian Kriener, Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg, wo er zum Friedenssicherungsrecht im Völkerrecht promoviert. Am Max-Planck-Institut hat er mit Kolleginnen ein Kolloquium zum Krieg zwischen Israel und der Hamas organisiert. Dabei ging es auch um die Rolle des Internationalen Gerichtshofs. Hallo Florian.
Willkommen hier im Podcast.
Böll Interview.
Zunächst ein paar Vorbemerkungen, bevor wir in das Gespräch mit Florian einsteigen. Ende Dezember 2023 überraschte die südafrikanische Regierung die Welt mit der Ankündigung, eine Klage gegen Israel auf Grundlage der Völkermordkonvention anzustrengen und dafür den Internationalen Gerichtshof in Den Haag anzurufen. Teil der Anklage war das Einfordern einer einstweiligen Verfügung, also rascher Maßnahmen, um die kriegerische Auseinandersetzung zu stoppen oder einzudämmen. Am 26. Januar gab der IGH der Klage Südafrikas statt und verpflichtete Israel durch eine einstweilige Verfügung zu 6 Maßnahmen.
Wir wollen uns hier jetzt den komplexen völkerrechtlichen Fragen im derzeitigen Nahostkonflikt annähern und besonders Begrifflichkeiten und Verfahren im Fall vor dem Internationalen Gerichtshof IGH näher erläutern. Also steigen wir ganz grundsätzlich ein, Florian Kriener. Was genau macht und ist der Internationale Gerichtshof?
Ja, liebe Mandy, lieber Simon, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich darauf, mit euch in diesem Podcast über diese grundsätzlichen Fragen zu diskutieren. Der Internationale Gerichtshof wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Den Haag in den Niederlanden. Er ist einer von 6 Hauptorganen der Vereinten Nationen und ausweislich Artikel 93 der Charta der Vereinten Nationen sind alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen automatisch auch Mitglieder des Statuts des Internationalen Gerichtshofs. Das heißt, fast alle Staaten auf der Welt sind auch Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs. Er hat deswegen eine sehr umfassende Kompetenz, um Streitigkeiten zwischen Staaten zu entscheiden, auf Grundlage des Völkerrechts. Man muss den Internationalen Gerichtshof aber immer wieder abgrenzen von einem anderen Gerichtshof, der auch in Den Haag seinen Sitz hat, der Internationale Strafgerichtshof. Da verklagen Staaten sich nicht gegenseitig, sondern da stehen Individuen immer vor Gericht, die wegen schwerer Völkerrechtsverbrechen angeklagt werden. Da geht es also nicht um zwischenstaatliche Streitigkeiten, sondern um Individuen.
Ja, vielen Dank, Florian, für diese Einführung. Das ist ja nicht der erste Fall vor dem Internationalen Gerichtshof zum Israel-Palästina-Konflikt. Ich weiß, es ist eine Herausforderung, das jetzt mal schnell zusammenzufassen. Aber was ist die Legacy des IGH zu dem Konflikt? Welche grundsätzlichen Urteile gab es?
Ich würde in diesem Zusammenhang gerne auf 2 Verfahren eingehen. Der IGH kann einerseits streitige Verfahren entscheiden zwischen 2 oder mehr Staaten, aber er kann auch Gutachten erteilen, zum Beispiel auf Anfrage der Generalversammlung. Und die Generalversammlung hatte Anfang der 2000er Jahre ein Gutachten eingefordert, um die Völkerrechtsmäßigkeit des Mauerbaus Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten des Westjordanlandes zu bewerten. Und auf diese Gutachtenanfrage hat ihm der IGH dann gesagt, dass der Mauerbau, so wie er erfolgt, das palästinensische Selbstbestimmungsrecht der Völker verletzt. Diese Gutachten sind nicht rechtsverbindlich, es sind sozusagen allein Rechtsfragen, aber das hat natürlich eine starke Wirkung gehabt. Und derzeit läuft ein weiteres Gutachtenverfahren zu der Frage, was die fortgesetzte Okkupation Israels des Westjordanlandes bedeutet. Und da haben viele Staaten auch wieder vorgetragen, dass das völkerrechtswidrig sei und Israel deswegen zu gewissen Maßnahmen verpflichtet sei. Und darüber wird der IGH jetzt auch in diesem Verfahren entscheiden.
Danke. In diesem Fall, über den wir heute sprechen wollen, geht es jetzt vor allen Dingen um die Genozidkonvention von 1948. Kannst du ganz kurz dazu nochmal was sagen? Was ist die Genozidkonvention?
Die Genozidkonvention, in Deutsch Völkermordkonvention, wurde am 9. Dezember 1948 verabschiedet, also sehr kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie geht auf den Juristen Raphael Lemkin zurück. Lemkin war im damaligen Lemberg geboren und musste dann vor der Shoah fliehen. Und er beriet im Vorfeld der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse die amerikanischen und britischen Delegationen dazu, wie man jetzt juristisch gegen die Täter der Nationalsozialisten vorgehen würde. Und im Rahmen dessen schuf er eben diesen Begriff des Völkermords, des Genozids, um ein Verhalten zu beschreiben, in dem ein Staat ganz gezielt versucht, eine Gruppe auszulöschen. Also sozusagen, indem man diese umfassende Auslöschungsabsicht in die Tat umsetzt. Das war eben nach seiner Definition der Überbegriff für das, was in der Shoah passiert ist. Und dieser Gedanke wurde dann eben im Nachgang zu den Nürnberger Prozessen und zu Beginn der Vereinten Nationen in dieser Konvention festgeschrieben. Es wurde ein umfassendes Verbot statuiert, Genozid zu begehen und eine große Pflicht eben auch, Genozid zu verhindern. Heutzutage hat dieser Vertrag 153 Vertragsstaaten und sozusagen ist ein Ausdruck dieses Nie-Wieders, das Ende des Zweiten Weltkriegs.
Aber jetzt erklär uns mal, Florian, ganz genau, warum hat Südafrika jetzt Israel verklagt?
Südafrika meint, dass Israel in seiner aktuellen Kriegsführung im Gazastreifen die Völkermordkonvention verletzt. Das ist sozusagen Genozid an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza begeht. Und die Pflichten aus der Völkermordkonvention sind sogenannte Erga Omnes-Pflichten. Das heißt, das sind Pflichten, die gegenüber allen Vertragsstaaten geschuldet sind. Das heißt, wenn ein Vertragsstaat meint, dass ein anderer Vertragsstaat die Konvention verletzt, kann er deswegen vor den IGH gehen. Und deswegen hatte Südafrika hier als Mitglied der Völkermordkonvention auch die Möglichkeit, gegen Israel vorzugehen unter der Völkermordkonvention.
Das heißt, die Hürde dafür ist gar nicht so hoch.
Genau, aus dieser Idee von diesem Erga Omnes-Verpflichtungen dürfen eben viele Staaten auf die Einhaltung der Rechten und Pflichten der Völkermordkonvention bestehen.
Der Straftatbestand bzw. Vorwurf an Israel vor dem Gericht ist also auf Genozid bzw. Völkermord zugespitzt. Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, wie beispielsweise Kriegsverbrechen, spielen für den IGH hier also keine Rolle?
Jedenfalls nicht im Vordergrund. Hier geht es nämlich allein um die Frage, ob Israel derzeit Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen begeht oder nicht. Diese Unterscheidung ist darauf zurückzuführen, dass der internationale Gerichtshof nur bei sehr beschränkten Maßnahmen Jurisdiktion hat. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass alle Staaten Mitglied sind, aber nicht alle Streitigkeiten können vor den IGH gebracht werden, sondern immer nur sehr bestimmte. Und zum Beispiel gibt es eben die Möglichkeit, unter Artikel 9 der Genozidkonvention Streitigkeiten über die Genozidkonvention hinzubringen, während das für andere Bereiche des Völkerrechts, zum Beispiel für das humanitäre Völkerrecht, nicht vor dem IGH so leicht geht. Und deswegen haben wir hier diese Zuspitzung auf die Frage des Genozids, wo eben die allgemeinen Fragen des Völkerrechts, auch des humanitären Völkerrechts, vordergründig keine Rolle spielen.
Und das heißt also quasi, um der Straflosigkeit entgegenzuwirken, jetzt besonders in Bezug auf das Recht im Krieg, also das humanitäre Völkerrecht, spielt dabei dann der von dir eingangs erwähnte Internationale Strafgerichtshof eine entscheidende Rolle?
Genau, der Internationale Strafgerichtshof, dessen Mitgliedstaat Palästina auch ist, hat auch bereits angekündigt, oder der Ermittler am Internationalen Strafgerichtshof, dass er Ermittlungen aufgenommen hat dazu, ob es hier zum Beispiel zu Kriegsverbrechen gekommen sind. Und Kriegsverbrechen sind in der Regel schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Das heißt, diesbezüglich wird das wahrscheinlich die relevantere Instanz sein.
Hat dies Israel eigentlich auch getan in Bezug auf den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober?
Israel ist nicht Mitglied des Römischen Statuts, also nicht Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs. Im Rahmen der israelischen eigenen Justiz wurden natürlich Ermittlungen dazu aufgenommen und Israel wird da sicherlich auch eigene Verfahren anstreben gegen die Hintermänner, aber auch gegen die Täter des 7. Oktober. Aber das wird voraussichtlich dann eben nicht im Rahmen des Internationalen Strafgerichtshofs erfolgen.
Jetzt hat ja, wie wir am Anfang gesagt haben, Südafrika diese Klage angestrengt. Ende Dezember, ungefähr 4 Wochen danach, hat der IGH diese einstweilige Verfügung erlassen. Was hat der IGH Ende Januar entschieden, Florian?
Genau, der IGH hat nach Artikel 41 des Statuts die Möglichkeit, einstweilige Maßnahmen anzuordnen. Und durch dieses Institut sollen die Rechte der Parteien während des Klageverfahrens gewahrt werden. Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof können mehrere Jahre dauern. Das tun sie sogar in der Regel. Deswegen ist es wichtig, dass auch in dieser Phase dazwischen es zu keinen Rechtsverletzungen kommt. Und der Erlass unter Artikel 41 des IGH-Statuts hat vier Voraussetzungen. Einerseits muss prima facie Jurisdiktion bestehen. Zweitens muss es eine Plausibilität der gerügten Rechte geben. Drittens muss es einen Zusammenhang geben zwischen den gerügten Rechten und den beantragten Maßnahmen. Und viertens muss eine Eilbedürftigkeit bestehen. Und vielleicht für uns von besonderem Interesse ist hier das zweite Kriterium der Plausibilität der geltend gemachten Rechte. Weil hier macht nämlich sozusagen Südafrika das Recht geltend, dass es als Vertragspartei nicht zu einem Genozid kommen darf, dass eben Israel hier nicht die Genozidkonvention verletzen darf. Und der IGH hat gesagt, dass er das für plausibel hält. Allerdings muss man hier immer auch klar sagen, dieser Plausibilitätsstandard ist sehr gering. Das heißt, der IGH hat hier keine umfassende Prüfung vorgenommen, hat nicht determiniert, dass Genozidabsicht da liegt, dass die ganzen Voraussetzungen bestehen, sondern er hat das allein für plausibel gehalten und darauf aufbauend eben bestimmte einstweilige Maßnahmen angeordnet. Da würde ich kurz noch hinweisen, dass diese Maßnahmen sozusagen in dem ersten Teil dieser Anordnung eher eine Wiederholung sind von den Obligationen, die Israel unterliegt im Rahmen der Völkermordkonvention, zum Beispiel, dass es Völkermord verhindern muss, dass es Aufrufe zu Völkermord verhindern muss. Was er noch entschieden hat dazu, war zu sagen, dass mehr humanitäre Hilfe zugelassen werden soll und geleistet werden soll. Aber was er insbesondere nicht angeordnet hat, war einen sofortigen Waffenstillstand, obwohl Südafrika das so beantragt hatte.
In der deutschen Presse wurde nach der Verkündung des Beschlusses vielfach akzentuiert, dass der Gerichtshof keinen Waffenstillstand angeordnet hat. Du hast es eben auch gerade nochmal ausgeführt, da dies das Selbstverteidigungsrecht Israels beschneiden würde. Warum glaubst du, war ein Waffenstillstand nicht unter den Maßnahmen, die von Israel sofort ergriffen werden müssen?
Artikel 41 des IGH-Statuts versucht immer einen Interessenausgleich zu machen. Das heißt, man will nicht zu stark in die Rechte der einen Partei einschneiden wie in der anderen Partei. Es soll sozusagen zu einer Wahrung der Rechte kommen. Und deswegen greift der IGH nur zu diesen außerordentlich starken Maßnahmen, wie zum Beispiel einen sofortigen Waffenstillstand anzuordnen, wenn die Lage ganz klar ist, wenn es ganz offensichtlich ist, dass hier gerade ein Völkermord passiert oder wenn es ganz offensichtlich ist, dass eine Rechtsverletzung imminent auch ist. Und hier ist die Lage nicht so klar und das liegt vor allem daran, dass die Völkermordabsicht von Israel zwar plausibel ist, aber keineswegs nachgewiesen ist. Das ist eine sehr hohe Hürde. Der IGH hat in anderen Entscheidungen gesagt, dass die Absicht, Völkermord zu begehen, die einzig plausible Erklärung für das Verhalten eines Staates sein muss. Und ich glaube, der IGH hat das zu diesem Zeitpunkt noch nicht angenommen. Und deswegen hat er auch von diesen sehr starken Maßnahmen abgesehen.
Also es geht bei dem Verbrechen des Völkermords ganz wesentlich um die Absicht. Das ist die hohe Hürde dabei. Und wie siehst du denn jetzt die von Südafrika vorgelegten Beweise, die vorgetragen wurden Anfang Januar?
Der IGH hat sich in seinem Beschluss auf drei Zitate beschränkt, die er aufgenommen hat. Südafrika hatte mehrere vorgebracht, aber der IGH hat drei rausgewählt. Das sind Zitate von Regierungsbeamten Israels, unter anderem Staatspräsident, aber auch vom Regierungschef. Und diese Zitate sind auf jeden Fall nicht eindeutig. Da wird nicht klar gesagt, dass hier zum Beispiel die Zerstörung des palästinensischen Volkes angeordnet wird oder verfolgt wird. Sie sind allenfalls indiziell. Und ich glaube eben, dass Südafrika es noch nicht geschafft hat, darzulegen, weshalb das hier die einzige plausible Erklärung ist. Und ich glaube, in der Hauptsache wird es vor allem um diese Frage geben, inwiefern Israel jetzt in dieser Situation aus Selbstverteidigungsabsicht gehandelt hat oder eben aus genozidaler Absicht. Und das wird die große Entscheidung in der Hauptsache sein. Hierüber hat aber, wie gesagt, der IGH noch keine Entscheidung getroffen. Das wird erst in einem späteren Verfahrensstadium kommen.
Und genau dazu hat Deutschland ja angekündigt, in dem Hauptverfahren zu intervenieren. Was bedeutet das rechtlich und politisch eigentlich?
Deutschland hat angekündigt, dass es unter Artikel 63 des IGH-Statuts intervenieren wird. Interventionen unter Artikel 63 sind Rechte der Staaten, wenn über eine Konvention, an der sie auch beteiligt sind, dessen Mitglieder sie auch sind, gestritten wird vor dem IGH. Dadurch wird gewährleistet, dass sozusagen die Staaten, die auch Konventionsmitglieder sind, auf den IGH einwirken können in der Rechtsauslegung. Das heißt, das ist auf einer sehr abstrakten Ebene, dass Deutschland dann dazu Stellung ziehen wird, was zum Beispiel auf einer abstrakten Ebene die Absicht zum Genozid bedeutet. Deutschland hat sich in den zwei anderen Verfahren, die derzeit anhängig sind, eines zwischen Gambia und Myanmar, das andere zwischen der Ukraine und Russland unter der Völkermordkonvention, jeweils auch mit einer solchen Artikel 63 Erklärung beteiligt. Und das hat Deutschland auch, wie jetzt auch in diesem Verfahren, damit begründet, dass eben die Völkermordkonvention verabschiedet wurde vor dem Hintergrund der Shoah und der deutschen Verbrechen und Deutschland deswegen eine große Verantwortung hat für die Einhaltung und auch für die Auslegung der Völkermordkonvention. Und dass deswegen Deutschland ein Interesse daran hat, an diesem Verfahren beteiligt zu sein. Wenn man sich aber zum Beispiel die Stellungnahmen in diesen anderen Verfahren anschaut, dann wird da zu den konkreten Tatsachen nichts geschrieben, sondern es geht einfach nur um die Auslegung davon. Und deswegen ist es auch hier in dem Sinne zu erwarten gewesen, dass Deutschland sich auch an dieser Auslegung beteiligen möchte.
Ist das dann ein politisches Statement oder eine formale Entscheidung?
Rechtstechnisch gesehen ist das eine formale Entscheidung, weil Deutschland eben sich daran beteiligen möchte und es deswegen auch in den anderen Verfahren so getan hat.
Ja, das ist super interessant, Florian. Vielen Dank, dass du das nochmal erklärt hast, weil ich glaube, es sah sehr stark oder sieht sehr stark politisch eben danach aus bei der Ankündigung, dass eben Deutschland auf Seiten Israels interveniert. Das ist aber rechtlich formal ja gar nicht der Fall, wenn ich das jetzt richtig bei dir verstanden habe. Nämlich Deutschland interveniert quasi in Auslegung der Völkermordkonvention und gibt eben seine Rechtsmeinung dem Gerichtshof, stellt die dem zur Verfügung. Trotzdem stellt sich ja die Frage, wie passt die Intervention Deutschlands und auch anderer EU-Staaten im Fall Gambia versus Myanmar, also der Rohingya-Case, mit der jetzigen Intervention zusammen? Weil, wenn ich das richtig sehe, hatte Deutschland damals argumentiert, dass die Beweislast für Völkermord eben nicht zu hoch anzusetzen sei und hatte Kriterien eben für das Feststellen von Genozid definiert. Und im jetzigen Fall ließ der Regierungssprecher verkünden, entbehre die Anschuldigung jeglicher Grundlage. Das passt von außen irgendwie nicht gleich gut zusammen. Wie siehst du das?
In der Stellungnahme im Verfahren Gambia gegen Myanmar hat Deutschland insbesondere den Artikel 2 der Genozidkonvention ausgelegt. Und das ist eben gerade insbesondere die Voraussetzung von Völkermord und auch diese Völkermordabsicht. Und ich hatte ja schon vorhin erzählt, dass eben der IGH sagt, erstens, Völkermord wird meistens nicht ausdrücklich gesagt, deswegen muss man sich durch Indizien herleiten. Wenn man das aber macht, darf es keine plausible Alternativerklärung geben. Und das hat Deutschland auch in seiner Stellungnahme nicht angetastet, aber es hat gesagt, dass die Anforderungen an diese plausible Alternativerklärung sehr hoch aus sind. Das heißt, man kann nicht irgendeine Erklärung abgeben, sondern es muss sehr stichhaltig sein. Und deswegen hat es im Rahmen dessen auch ausgeführt, zum Beispiel, wenn jetzt gezielt Kinder oder Frauen getötet werden, also gezielt, deutet das eher auf eine genozidale Absicht hin als auf eine andere Absicht. Aber in diesem Fall sagt natürlich auch die Bundesregierung immer wieder, dass Israel sich selbst verteidigt und deswegen auch in Selbstverteidigungsabsicht handelt. Das ist ja eine Alternativerklärung, die eben auch nicht weit hergeholt ist und wo es das auch dem nicht widerspricht. Das heißt, dass eben die Beteiligung in diesen beiden Verfahren sich zumindest auf der Rechtsauslegungsebene nicht widersprechen.
Noch eine ganz kurze Nachfrage, um auf die einstweilige Verfügung einzugehen. Hält sich denn Israel jetzt an dieser Entscheidung? Und was bedeutet das?
Also direkt nach der einstweiligen Anordnung hat sich der Regierungschef Netanyahu dazu geäußert und meinte, der IGH habe Israels Rechtsauffassung bestätigt, es werde sich weiterhin verteidigen und an das Völkerrecht halten. Das war etwas kryptisch. Es gab jetzt noch ein paar sozusagen Austausche mit dem IGH, wo heraus klar wird, dass Israel sich an diese Anordnung halten möchte. Vor allem hinsichtlich dieser ersten Aspekte der Anordnung, dass eben Israel sich an die Völkermordkonvention hält, das sagt Israel sowieso die ganze Zeit. Was vielleicht spannend wird zu beobachten, ist die Frage der humanitären Hilfe. Bevor diese einstweilige Anordnung erging, gab es ca. 150 Lkw-Ladungen, die täglich in den Gazastreifen gelangt sind. Laut Zeitungsberichten aus Israel sind das wohl mittlerweile 200. Aber inwiefern das ausreicht, um mehr humanitäre Hilfe zu gewährleisten, ist unklar. Ob das dann auch dem genügt, was der IGH sich vorstellt unter mehr humanitärer Hilfe, ist unklar. Aber die genauen Umstände davon, darüber werden wir mehr erfahren, wenn Israel sozusagen seinen Bericht dazu abgibt, den er aufgrund dieser Anordnung abgeben muss. Und der muss Ende Februar eingereicht werden. Und da wird dann auch näher darüber definiert, was für humanitäre Hilfsleistungen auch hier geleistet werden.
Ende Februar 2024 ist der Zeithorizont, über den wir hier sprechen. Ja, und mit diesem Verweis auch auf die humanitäre Hilfe sozusagen bewegen wir uns auch so ein bisschen weg von der juristischen Ebene, die du uns hier interessanterweise so mit hineinnimmst, Florian. Aber uns erreichen nun täglich ja viele schreckliche Bilder aus diesem Krieg. Alle, die uns zuhören, wissen genau, was da gemeint ist. Über 28.000 Menschen, sehr viele Kinder darunter, sind seit der Gaza-Offensive ums Leben gekommen. Ja, welche völkerrechtliche Verpflichtung hat denn die israelische Armee für die Sicherheit Gazas, dafür die Zivilisten dort zu schützen?
Es gibt sozusagen zwei Quellen für diese Verpflichtungen. Das ist einerseits das humanitäre Völkerrecht und andererseits sind das die internationalen Menschenrechtsverträge. Aus dem humanitären Völkerrecht ergibt sich vor allem mehrere Kardinalprinzipien. Das ist erstens der Grundsatz der Unterscheidung, dass man in seinen kriegerischen Handlungen immer zwischen Kombattanten, also Menschen, die auch an dem bewaffneten Konflikt teilnehmen, unterscheidet und Zivilisten. Und dass man sozusagen nur Kombattanten angreifen kann oder militärische Ziele. Und das zweite wichtige Prinzip aus dem humanitären Völkerrecht ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dass selbst wenn man militärische Ziele und Kombattanten angreift, dass dann der Kollateralschaden nicht unverhältnismäßig sein darf. Das heißt, Israel muss bei jeder militärischen Aktion, bei jedem Angriff immer in Betracht ziehen, dass dieser nicht unverhältnismäßig die Zivilbevölkerung belastet.
Vielen Dank, Florian, für diese Erläuterung. Was passiert als nächstes im Verfahren?
Also der IGH wird jetzt als nächstes darüber entscheiden, ob er für dieses Verfahren zuständig ist, ob er Jurisdiktion hat. Israel hatte da jetzt in den Anhörungen Anfang Januar ein paar Sachen gerügt, aber wahrscheinlich wird er hier seine Jurisdiktion annehmen und dann wird es danach in die Hauptphase gehen. Das wird mehrere Jahre dauern und da wird es insbesondere jetzt um die Frage gehen, ob hier Völkermordabsicht vorhanden ist und dann wird es da in eine sehr umfassende Beweisaufnahme gehen. Dann werden in einem weiteren Verfahrensschritt mehrere Staaten intervenieren. Bisher haben das neben Deutschland auch Jordanien, Nicaragua und Bangladesch angekündigt, die dann auch noch ihre Rechtsauffassungen dem IGH mitteilen werden. Das heißt, in mehreren Jahren wird dann hierzu auch ein Urteil kommen.
Und nur mal hypothetisch, also angenommen, Israel wird am Ende des Völkermords wirklich schuldig gesprochen. Könnte das rechtliche Konsequenzen auch für Deutschland haben, zum Beispiel, weil es Waffen an Israel liefert?
Deutschland hat aus Artikel 1 der Völkermordkonvention die Pflicht, Völkermord zu verhindern. Und das heißt, dass Deutschland seinen Einfluss nutzen muss, um überall auf der Welt Völkermord einzudämmen. Und insbesondere, das hat der IGH in einem Verfahren zwischen Bosnien und Serbien klargemacht, es muss da Völkermord verhindern, wo es Einflussmöglichkeiten hat. Zum Beispiel, wenn man politische Einflussmöglichkeiten hat oder Waffen liefert. Und deswegen ist Deutschland auch gerade jetzt dazu verpflichtet, Israel dazu anzuhalten, keinen Völkermord zu begehen. Deutschland argumentiert, dass das derzeit tut, weil eben einerseits Israel keinen Völkermord begeht und andererseits auch die Kriterien für die Waffenlieferung und auch für die sonstige Unterstützung daran gekoppelt sind. Von daher, Deutschland unterliegt hier der Verpflichtung auch, auf die Prävention von Völkermord hinzuarbeiten.
Okay, ich würde noch eine Frage in Bezug auf jetzt was ganz Aktuelles und auch Blick in die Zukunft fragen wollen, weil es gab ja verschiedene Phasen der Offensive im Gazastreifen und zuletzt wurde eine Offensive nach Rafah, also in Südgaza an der Grenze zu Ägypten, von Israel angekündigt und daraufhin hat Südafrika noch ein weiteres Mal den Internationalen Gerichtshof am 14. Februar aufgerufen, eine weitere einstweilige Verfügung zu erlassen, um sich dem entgegenzustellen. Israel entgegnete, dies sei nichts als ein weiterer Missbrauch des Gerichts. Man handele im Rahmen des internationalen Rechts. Was passiert hier jetzt mit weiter?
Der IGH hat in einer Presseerklärung sehr wenige Tage nach der Antragstellung durch Südafrika erklärt, dass er keine neuen Maßnahmen erlassen wird. Er hat in dieser Presseerklärung erzählt, dass die Befolgung der Anordnung vom 26. Januar sehr wichtig sei und jetzt auch für diese neue Offensive in Rafah gelten müsste. Aber er hat eben nicht gesagt, dass jetzt hier deswegen noch neue Maßnahmen angeordnet werden.
Vielen Dank. In einem letzten Satz vielleicht, welche Erwartungen hast du an grüne Außen- und Sicherheitspolitik im Nahostkonflikt?
Das knüpft für mich genau an das an, was wir gerade besprochen haben. Ich glaube, grüne Außenpolitik muss langfristig denken und dabei immer den Mensch im Mittelpunkt haben. Das heißt, es müssen auch wenn kurzfristige Lösungen gesucht werden, immer der Gedanke dabei stehen, wie können wir das menschliche Wohl, die menschliche Sicherheit auch längerfristig garantieren. Und meines Erachtens ist das am besten möglich, indem man das Völkerrecht möglichst gut einhält und möglichst zur vollen Geltung verhilft.
Danke, Florian. Es ist ein sehr ernstes Thema und auch sehr komplex, wie ich finde. Aber es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen und das zu diskutieren. Danke dir.
Ja, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Informationen zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter böll.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Diesen und auch alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns an podcast@böll.de. Mein Name ist Mandy Schielke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
Böll Interview.